Wenn wir aber eine neue Denkrichtung einbauen und die würde lauten, wir nutzen die dezentral vorhandenen energiewirtschaftlichen Assets, also dezentrale Speicher, dezentrale Erzeugungsanlagen, Automobile, die bidirektional beladen und entladen werden können, zukünftig vielleicht auch Busse und Lastkraftwagen, die bidirektional ladbar sind, dann kann ich theoretisch unter Nutzung der Möglichkeiten, die die Digitalisierung und KI uns jetzt zunehmend eröffnet, eine kleinere Inselversorgung, zumindest mit einer reduzierten Leistung und einer überschaubaren Kapazität, relativ schnell aufbauen und kann dann quasi auf einer anderen Ebene eine Ersatzversorgung schaffen, ohne dass ich dafür noch so wahnsinnig viel investieren muss. Ich brauche aber ein neues Gedankenmodell dafür, weil ich eingreife in rechtliche Themen, Eigentumsthemen, regulatorische Themen, Laststeuerungsfragen etc.
Willkommen zum SIT-Podcast, heute wieder in einer House of Energy Edition. Wir gehen heute gedanklich mal nach Berlin. Und eigentlich geht es aber um die Frage, wie muss ein Stromsystem gebaut und betrieben werden, damit es auch unter Störungen, wie sie in Berlin jetzt Anfang des Jahres so massiv aufgetreten sind oder verursacht worden, dass wir dann trotzdem noch handlungsfähig bleiben. Wir sind heute zu dritt hier. Bei mir ist der Professor Dr. Peter Birkner, Geschäftsführer House of Energy. Klar, wir sind hier in der House of Energy Edition. Und der liebe Christoph Spangenberg, Geschäftsführer bei M3 Management Consulting. Hallo, ihr Lieben.
Hallo, Peter.
Hallo. Grüßt euch. Und ich glaube, es war sogar auch der Christoph, der das Thema hier ein bisschen mit reingebracht hat und gesagt hat: Lass uns doch mal sprechen, Timo, hier über das Thema, was da in Berlin passiert ist und ausgehend davon mal überlegen, wie man das vielleicht zukünftig besser in den Griff bekommen kann, auch mit, sag ich mal, ganz grob dezentralen Lösungen. Und lasst uns da zum Einstieg noch mal ein bisschen uns bisschen reindenken, was kurz da in Berlin war. Vielleicht hat auch jeder dann noch mal so seinen persönlichen Take drauf, wie das auf ihn gewirkt hat. Da war es ja so, dass irgendwie ein zentraler Knoten ausgefallen ist. Mehrere Leitungen liefen da über so eine Kabelbrücke. Es gab einen Brandanschlag und dann hat es wirklich Tage, ich habe es jetzt gerade noch mal recherchiert, ich weiß nicht, wie viele Stunden gedauert hat, bis das System überhaupt wieder stabil lief. Ne? Es war Winter, es war kalt. Es war auch so ein wirklich an so einem zentralen Nervenpunkt, wo richtig viel ausgefallen ist. Wie wirkte das auf euch, als ihr das so gehört habt, mitverfolgt habt? Wie habt ihr das so eingeschätzt? Christoph, du hast das Thema hier mitgebracht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du drauf geblickt hast?
Ja, klar. Das war einerseits ja ein seit langem erwartetes Ereignis. Nicht in der genauen Konkretheit, aber dass durch einen mutwillig herbeigeführten Anschlag ein Blackout, der auch relevant ist, ausgelöst wird, war ja etwas, das wussten wir seit Jahren, dass das drohen kann. Und insoweit
War es nur eine Frage der Zeit, meinst
war
du?
es nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch mal jemand tut. Das ist ja tatsächlich auch aus der Rückschau so sehr schwer zu verhindern. Und das waren dann so meine Gedanken danach, dass ich mir überlegt habe, Mensch, hätte man das abwehren können? Und meine Überlegung dazu ist, einen mutwillig geplanten Anschlag grundsätzlich zu verhindern, wird nicht gelingen. Und bei einem Stromsystem, was ja naturgemäß einfach aufgefächert in der Fläche liegt und zugänglich sein muss, wird das auch außerordentlich schwierig, die Möglichkeiten überhaupt sachgerecht einzugrenzen. Und derjenige oder diejenigen, die sich Informationen verschaffen über das Netz, die das wirklich planen, haben immer einen gewissen Vorteil gegenüber denen, die versuchen, das Netz zu schützen. Und das waren so die wesentlichen Gedanken, die ich da zunächst mal hatte.
Peter, wie war es bei dir? Du bist ja da auch noch ein bisschen technischer vorgeprägt, sage ich mal. Wie hast du das empfunden?
Na, ich habe mich erstmal an die Zeiten erinnert, als ich selbst operative Verantwortung für elektrische Netze hatte, bei dem einen oder anderen Netzbetreiber, Schrägstrich Energieversorger in Deutschland oder in der Slowakei. Und ich habe zuerst ein bisschen darüber nachgedacht, wie sind denn elektrische Netze überhaupt aufgebaut? Da müssen wir erstmal über Spannungsebenen reden. In Berlin war also die Hochspannungsebene und die Mittelspannungsebene, also 110 kV und 10 kV betroffen. Und beide haben gewisse Reserven, also Redundanzen drin. Das heißt, es gibt sogenannte Dimensionierungsgrundlagen für elektrische Netze und das ist das N-1-Kriterium. Das heißt, Netze sind immer so gebaut, dass eine Leitung ausfallen kann, ohne dass etwas Böses passiert. Und die Frage ist dann nur sozusagen, wie schnell die Reserve kommt. Bei 110 kV Leitungen kommt sie automatisch im Sekundenbruchteil. Bei Mittelspannungsleitungen kann es auch mal ein bisschen dauern, das ist nur teilautomatisiert. Aber wie gesagt, 110 kV geht es extrem schnell. Man kann also sagen praktisch, dass elektrische Netze schon eine gewisse Resilienz gegen Störungen haben. Also wie gesagt, eine Komponente kann immer ausfallen, ohne dass was Großes passiert. Und jetzt ist es allerdings so, dass sich diese Aussage erstmal auf die rein elektrischen Komponenten beschränkt. Man ist jetzt manchmal gezwungen, weil es zum Beispiel keinen Platz gibt oder weil man keine Genehmigung kommt oder auch aus Kostengründen, nun mehrere von diesen elektrischen Systemen nebeneinander irgendwo hinzulegen. Also zum Beispiel, wenn ich in Berlin Mitte oder in irgendeiner anderen Großstadt hier Kabel verlege, dann werde ich da nicht irgendwie fünf Gräben machen dürfen, weil da schon jede Menge andere Sachen in der Straße liegen. Der Verkehr soll ja auch noch fließen. Das heißt, ich kriege dann einen Graben. Und wenn ich dann eben aufgrund von Leistungen zwei, drei, vier Kabel da reinlegen muss, dann sind die halt sehr nah zusammen.
Ja, oder du musst über einen Fluss, so wie das jetzt da war, dann machst du
Ja,
nicht
genau. Oder ich
mehrere
muss in einem
Brücken,
Fluss.
ne? Das wie
Dann will ich
das,
jetzt nicht fünf Brücken bauen, sondern eine,
genau.
ja.
Genau.
Oder ich habe praktisch diese Freileitungen, da bin ich ja froh, wenn ich eine Trasse genehmigt bekomme. Und
Genau.
deswegen werde ich auf einen Mast auch mehrere Kabel draufhängen.
Ja.
So, das heißt, selbst wenn ich jetzt auf der elektrischen Seite redundant bin, also ein System kann ausfallen, aber bei den Trägersystemen nicht, da hängen mehrere drauf, dann kann sowas eben passieren wie in Berlin. Und in Berlin sind dann am Ende des Tages fünf Hochspannungskabel und 10 Mittelspannungskabel über diese Brücke gegangen, also eine ganz, ganz große Zahl an Kabeln. Und wenn ich dieses Ding natürlich dann sprenge, anzünde, kaputt mache, dann bin ich natürlich weit entfernt von diesem N-1-Prinzip, und entsprechend lange dauert es natürlich auch, bis es wieder repariert ist.
Also müssen die aber doch, frage ich mich immer, die müssen es schon sehr genau recherchiert haben oder müssen Leute dabei gewesen sein, die genau wissen, wo das jetzt so ein neuralgischer Punkt ist, ne? Also und ich frage mich auch, die haben das ja in Brand gesteckt, ne? Also die haben das gar nicht so genau, kann man es gar nicht recherchieren, weil sie wahrscheinlich keine Nachahmer haben wollen. Aber ich frage mich auch, wie man so ein Kabel dann mit einem Brandsatz oder wie man das sozusagen
Also,
in
ich hatte solche
Brandsatz.
Fälle auch schon an anderen Orten. Wenn es also gelingt, ein so ein Kabel in Brand zu setzen, dann gibt es eben eine Kettenreaktion. Es gibt dann sogenannte Lichtbögen, die dann den Brand eben ausbreiten. Und wie gesagt, wenn es einmal brennt, dann ist es durchaus sehr, sehr einfach möglich, dass sich das Ganze ausbreitet. Aber der eigentliche Punkt war praktisch, dass ich so viele Kabel auf einen Infrastrukturträger, nämlich in dem Fall die Brücke, draufgelegt habe. Und ich glaube, da müsste man grundsätzlich drüber nachdenken, ob wir aus irgendwelchen Effizienzgründen, Kostengründen, optischen Gründen, was weiß ich, wie viel Infrastruktur wir eben auf einen Träger draufgeben. Und das sind natürlich dann die absolut neuralgischen Punkte, die man eben dann attackieren kann, wenn man denn so etwas Böses vorhat.
Ich frage mich auch, Christoph, wenn du sagst, wir hätten das eigentlich ahnen können oder es war eigentlich absehbar, ne? So ein bisschen, ich frage mich immer, ob gesagt wurde, ja, man kann es ahnen, aber was sollen wir tun? Ob das sozusagen das Ding war, weil man
Ja.
weiß nicht wo, man hat so viele offene, wenn man das analysiert, hat man wahrscheinlich deutschlandweit, hat man so viele dieser Ziele, dass man zum Schluss kommen wahrscheinlich muss, wir können uns nicht schützen, es ist,
Genau.
oder?
Also Das ist im Grunde meine Überlegung dazu. Ich habe keine Detailkenntnisse über den Vorgang in Berlin, aber ich glaube zu wissen, dass die Kollegen das sehr ernst genommen haben, sich auch schon sehr lange damit befasst haben, was man tun kann, wie man sich sachgerecht schützen kann. Und dass dieses jetzt ein Fall war, wo ausgenutzt wird, dass der Schutz auch Grenzen hat. Und dass man das einfach nicht zu 100% hinbekommt. Und ich glaube, das führt dann rüber zu der Frage, wie definieren wir eigentlich Resilienz, die wir wollen, neu oder weiter? Und wie können wir einen Raum aufmachen zwischen einer Schwarz-Weiß-Diskussion, wo wir sagen, wir haben eine 100% Resilienz, die sagt, da kann sowas passieren, wir schalten einfach um und nach einer halben Stunde ist der Strom eben wieder da. Und einer Null-Resilienz, die sagt, es passiert sowas und wir haben dann einen mehrtägigen Ausfall, hin zu einer vielleicht teilweisen Resilienz, die sagt, ja, wir können uns vor einem solchen Anschlag oder einem solchen Schaden nicht schützen und der wird dann auch Einschränkungen verursachen. Aber finden wir nicht vielleicht intelligente Modelle, die Auswirkungen abfedern und zumindest eine teilweise Versorgung, zumindest für einen Teil der Zeit möglich machen? Und ist dieser Gedanke, kann der nicht nochmal stärker in die Diskussion eingebracht werden?
Ich frage mich gerade, Resilienz, also ich frage mich gerade, war das bisher ein Aspekt, wenn ich mir dieses N-1-Kriterium anschaue, gab es ja eine gewisse Resilienzvorsorge schon immer in diesem System. Und man hat ja auch früher auch mal gesagt, was machen die da eigentlich? Netzbetreiber, die verbuddeln das Gold, das ist, also die sind 18-fach abgesichert. Also es gab ja schon eine gewisse Resilienz. Und jetzt kann man sagen, hey, es gibt halt so ein paar neuralgische Punkte, wo dieses N-1-Prinzip aufgrund von Brücken, anderen Bereichen einfach nicht funktionieren kann, auch nie funktionieren, nicht wird. Aber muss man das Fass so groß aufmachen oder kann man sagen, ey, wir sind schon gut abgesichert, aber wenn man sozusagen an solche Punkte rangeht, das ist mit normalen Lebensrisiken einfach verbunden, das ist halt einfach so. Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt keine Statistik über die ganze Bundesrepublik, aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass eine Häufung von 5 Hochspannungskabeln, ich meine, und 10 Mittelspannungskabeln ist also schon sehr, sehr
Krass.
außergewöhnlich. Und ich meine, sowas passiert öfters mal, wenn man aus einem Umspannwerk rein und raus geht, aber das geht dann auf verschiedenen Trassen weg. Das ist normalerweise dann auch unterirdisch. Dass es so offen da liegt, über einen Fluss drüber, ist also, würde ich auf jeden Fall nicht als den Normalzustand bezeichnen. Aber ich weiß nicht, wie viele solche Situationen wir in Deutschland haben. Ich würde davon struktureller Resilienz sprechen und von operativer. Also in dem Fall ist die strukturelle Resilienz nicht unbedingt sehr hoch, weil ich muss nur die Brücke kaputt machen, weil da eben alles draufhängt. Das ist praktisch eine Infrastruktur, die ich kaputt machen muss, um Riesenschaden anzurichten. Aber der Gedanke, den Christoph schon ein bisschen skizziert hat, man müsste erstmal für meine Begriffe nochmal durchschauen. Wie kann ich die Struktur verbessern? Also bleiben wir mal in dem Beispiel, vielleicht nicht eine Brücke zu haben, sondern 3, 4, 5 oder verschiedene Rohre zu verwenden oder eine Dückerung zu machen, kostet aber Geld. Kostet Geld und kostet mit Sicherheit mehr Geld, als wir das, was wir momentan da haben. So, und das Zweite wäre, selbst wenn ich um alles Metallmäntel rumbaue, um alles Rohre rumlege und was weiß ich, mir noch alles einfallen lasse, ich werde niemals verhindern können, dass da nichts passiert. Das heißt, ich muss mich nicht nur mit der strukturellen Resilienz beschäftigen, sondern auch mit der operativen. Also was mache ich, wenn denn das Kind im Brunnen gefallen ist? Die strukturelle Resilienz hilft mir nur, dass die Folgen erstmal nicht so groß sind wie in unserem speziellen Fall jetzt hier, sondern eben kleiner, dass dann eben vielleicht dann keine 5, sondern nur 2 Kabel ausfallen. Und dann ist auch klar, dass ich auf der operativen Seite natürlich dann mehr Freiheitsgrade habe, als wenn eben so eine Riesenmenge an Kabel kaputt gegangen ist.
Was können wir denn operativ machen in solchen Fällen? Also es ist ja auch ein Aspekt, dass wir jetzt sagen, mit dem ganzen Thema der Erneuerbaren, mit der ganzen Dezentralität, die bei uns in das Energiesystem reinkommt, dass wir da ganz neue Möglichkeiten haben, um, wenn ich es richtig interpretiere, diese operative Resilienz zu erhöhen. Was schwebt euch da so vor? Also jetzt mal angenommen, es passiert wieder so, es ist dieser Fall eingetreten, man konnte ihn nicht verhindern, es ist halt so, diese neuralgischen Punkte sind da. Jetzt geht's los, jetzt ist das unterbrochen. Was könnte man da sich vorstellen? Was heute schon geht, was zukünftig gehen wird?
Da bin ich schon zu spät dran. Ich möchte mir auf eine andere Geschichte hinweisen. Ist schon ewig lang her, war in Südbayern. Ich war damals zuständig für eine gewisse Region. Es ging um Mittel- und Niederspannung. Und das Ganze war in der Nähe von der Donau. Und dann war dieses Frühjahrshochwasser und dann waren etliche Ortschaften und sogar Städte überschwemmt, mit dem Ergebnis, dass also praktisch das Wasser in Ortsstationen reingelaufen ist. So, in dem Moment kann ich nahezu nichts mehr tun. Und nachdem er eben gesehen hat, was man da in den letzten Jahren gebaut hat, hat man nachher angefangen, irgendwelche Dämme zu erhöhen, man hat angefangen, die Ortsstationen höher zu stellen. Wieder zurück zu unserem Berliner Beispiel, das heißt, oder überhaupt zum deutschen Energiesystem. Ich muss erstmal schauen, wie viele von vergleichbaren Fällen habe ich denn? Und die müsste ich dann erstmal konstruktiv entschärfen. Das heißt, da muss ich dann Geld in die Hand nehmen und sagen, das Risiko, dass hier 15 Kabel auf einer Pritsche liegen, ist mir zu hoch. Ich nehme da Geld in die Hand und mache das erstmal anders. Also
Das
das
werden,
wäre
glaube ich,
schon
auch
mal.
viele gemacht haben, kann ich mir vorstellen, dass viele mal selber geguckt
Ja,
haben in
ja.
ihrem Netz und vielleicht auch mal die Veröffentlichung zurückgenommen haben oder das sozusagen nicht im Internet, dass man das mal so als ersten Schritt war.
Genau,
Christoph, ja.
solche Dinge muss ich am Anfang machen. So, und hinterher muss ich mir eben mal durchsimulieren, was passiert, also nachdem ich das schon mal entschärft habe, was passiert jetzt, wenn es dann trotzdem passiert? Und ich meine, bei 5 Hochspannungskabeln brauche ich dann mit Notstromaggregaten jetzt auch nicht mehr viel machen. Aber wenn die Störung erstmal kleiner ist, dann habe ich da vielleicht wieder eine Chance. Oder ich muss Stellen schaffen, wo ich anders zusammenschalten kann, ja. Insoweit, also operative und strukturelle Resilienz, die greifen natürlich durchaus auch ein Stück weit ineinander. Und was mir auf jeden Fall hilft, ist die Digitalisierung, dass ich sehr schnell einen Überblick habe, was ist denn überhaupt los.
Ja, also mir geht dabei jetzt durch den Kopf zum einen, natürlich kann ich jetzt aus diesem speziellen Vorgang was lernen und sagen, okay, da haben die eine physische Verdichtung in der Netzstruktur ausgenutzt und haben an der Stelle zugeschlagen. Da wäre allerdings meine Überlegung, ich werde immer im Hintertreffen sein, wenn ich einem bösartigen Attentäter dann Riegel vorschieben will, weil der sich ja immer die Schwachstellen sucht.
Also so ähnlich wie bei allen, sage ich mal, Hase-Igel-Spielen in jeglicher Kriminalitätsecke gibt es immer einen, der wieder vorne ist und dann
Also
soll man
es
ja.
erinnert mich ein bisschen, es gibt aus der Fliegerei im Zweiten Weltkrieg dieses Beispiel der Kampfflieger, die mit den Einschusslöchern zurückgekommen sind.
Ja.
Dann war die natürliche Reaktion, dass man da, wo die Einschusslöcher waren, hat man verstärkt.
Ja.
Bis dann einer auf die geniale Idee gekommen ist und gesagt hat, lasst uns mal gucken, lasst uns mal da verstärken, wo wir keine Einschusslöcher in zurückgekommenen Fliegern finden, weil die sind nicht zurückgekommen.
Weil die sind nicht zurückgekommen.
Also da hat jemand getroffen an der Stelle, wo man nicht mehr nach Hause fliegen
Ach
konnte,
so, oh
um
ja,
dann
okay.
nachher Mitteilung darüber
Ja,
zu machen,
ja, ja.
wo man verwundbar gewesen ist.
Ja. Oder
Und ich
praktisch die
glaube,
Impact-Analyse.
genau. Und diese Gedankenwelt müssen wir aufgreifen. Und wenn wir das aber auf diesen Vorgang hier übertragen, dann stellen wir fest, da sind unsere Mittel überschaubar. Wir können mit ganz viel Geld da reinwerfen. Das steht uns aber kaum zur Verfügung und wir sind immer ein bisschen im Hinterherlaufen. Oder wir kommen mal in eine völlig andere Denke. Und das fände ich schön, wenn wir die Diskussion eröffnen würden. Der Peter hat angefangen mit den Begriffen Autonomie und Autarkie am Rande.
Ja, lass uns da noch mal reingehen, die Unterscheidung vielleicht gleich noch mal. Ja.
Und Autonomie heißt ja, ich bin alleine imstande, mich zu versorgen und das zu betreiben, was ich brauche. Und Autarkie, nein, Entschuldigung, jetzt bringe ich es durcheinander. Autarkie bedeutet, ich bin alleine imstande, mich zu versorgen. Und
Ja, genau.
Autonomie würde bedeuten, ich kann auch alleine darüber entscheiden, wie ich es verwende und einsetze.
Bevor wir jetzt über die Autarkie, Autonomie sprechen, müssen wir erstmal
Ja.
über die Strukturen sprechen, um die ganz großen Einfallstore für Störungen eben zu beseitigen.
Okay.
Und ich habe weiterhin gesagt, dass wir in der Regel unterwegs sind, und versuchen, das europäische Netz möglichst so zu gestalten, dass wir eben Erzeuger und Verbraucher möglichst gut integrieren können, um einfach verschiedene Erzeugungsleistungen und Verbrauchsleistungen in Europa wirtschaftlich gesehen am besten austarieren können. Das heißt, in 99,9, ich weiß nicht, wie viele 9 da noch kommen würden, Prozent der Zeit sind eigentlich Effizienzüberlegungen, wirtschaftliche Überlegungen im Mittelpunkt. Und nur wenn eben durch Störungen, sei es jetzt nun mal durch Natur herbeigeführt oder eben durch Anschläge herbeigeführt, hier diesen Normalbetrieb stören. In dem Fall müssen wir dann natürlich über Autonomie und Autarkie sprechen.
Und da würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen und sagen, es ist natürlich nicht zu widersprechen, dass die technische Lösung im bisherigen System vorangetrieben werden muss. Also Schwachstellen, die man technisch erkennt, beseitigen, ist immer eine gute Strategie. Ich glaube nur, damit werden wir das Ziel nicht vollständig erreichen, weil wir zu verwundbar sind, auch wenn wir ganz viel noch investieren und weil die Kurve einfach ansteigt. Wenn wir versuchen, die letzten Risiken rauszunehmen, dann wird es wahnsinnig teuer. Wenn wir aber eine neue Denkrichtung einbauen und die würde lauten, wir nutzen die dezentral vorhandenen energiewirtschaftlichen Assets, also dezentrale Speicher, dezentrale Erzeugungsanlagen, Automobile, die bidirektional beladen und entladen werden können, zukünftig vielleicht auch Busse und Lastkraftwagen, die bidirektional ladbar sind, dann kann ich theoretisch unter Nutzung der Möglichkeiten, die die Digitalisierung und KI uns jetzt zunehmend eröffnet, eine kleinere Inselversorgung, zumindest mit einer reduzierten Leistung und einer überschaubaren Kapazität, relativ schnell aufbauen und kann dann quasi auf einer anderen Ebene eine Ersatzversorgung schaffen, ohne dass ich dafür noch so wahnsinnig viel investieren muss. Ich brauche aber ein neues Gedankenmodell dafür, weil ich eingreife in rechtliche Themen, Eigentumsthemen, regulatorische Themen, Laststeuerungsfragen etc.
Also so ein bisschen die Idee, es entstehen ja jetzt immer mehr oder ja, dieser dezentralen Assets, wie du sagst, die sind aber dezentral, jeder, ne, zu Hause ist, jeder hat irgendwie irgendwann seine PV-Anlage, seinen Speicher, die Autos, du sagst es, dass man das ranzieht quasi, um im Schwarm dann auf sowas zu reagieren irgendwie, auf
Ganz
solche
genau.
Geschichten. Das hört sich für mich natürlich so an, wo ich denke, oh, wir kriegen ja gerade mal das heute alles so, ne, gibt es da riesige Aufschrei schon, wir stoppen jetzt den ganzen PV oder erneuerbaren Ausbau, weil das Netz schon mit dem, was jetzt da sozusagen am Start ist, nicht klarkommt. Das sind ja schon Schritte, ne, die da noch zu gehen wird. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich gar nicht so weit weg.
Also ich sage von der technischen Verteilung dieser Assets, von der Realisierung sind wir sowieso auf dem Weg und das läuft ohnehin ab. Die Leute kaufen sich Elektroautos, die Leute kaufen sich Heimspeicher, die bauen sich PV aufs Dach, wo es nur geht. Und die Wirtschaftlichkeit wird ja auch immer besser, sodass ich vermute, dieses Kapital wird ohnehin investiert. Und wofür ich werben will, oder den Gedanken will ich gerne in die Diskussion einbringen, wenn man jetzt eine Steuerungslogik dazu schaltet, die sagt, für den Fall, dass wir in Not sind, weil irgendwo was ausgefallen ist, kann ich diese Assets nicht auch nutzbar machen, um sie in der Gemeinschaft sinnvoll einzusetzen? Kann ich diesen kleinen Eingriff in die Eigentumsrechte unter Umständen verantworten? Dann muss ich ihn auch regulatorisch und steuerungstechnisch ausgestalten. Und kann ich damit nicht die Kosten der Resilienzsteigerung, die wir insgesamt aufwenden müssen, eventuell reduzieren.
Tja, Peter, du sagst, du hast eine netzwirtschaftliche Vergangenheit. Wenn man sowas auf LinkedIn mal sozusagen in den Raum stellen würde, dann würden darunter ganz viele Kommentare kommen, warum das alles nicht geht, warum die Netzbetreiber, wer überhaupt, dann wird erstmal geguckt, wer ist überhaupt schuld, ist es die Regulierung, sind es die Netzbetreiber, wann kommt eigentlich der Smart Meter, so, ne, da wird es in diese Richtung gehen. Sind das, ja, ich frage mich, sind das Übergangsphänomene? Und ist es irgendwann so, dass wir das so machen können, wie es der Christoph beschreibt? Weil ich frage mich immer, wer müsste dafür was tun? Wenn man sagt, angenommen, technisch ist alles da, es nimmt seinen wirtschaftlichen Hochlauf, okay, dann entstehen diese ganzen dezentralen Einheiten, aber die müssen ja, wie gesagt, miteinander verknüpft werden und es müssen diese Steuerungssignale rein und es müssen diese Anreize da sein, sozusagen auch mal auf seine Autonomie oder auf seine Autarkie zu verzichten. Ich frage mich, wie das passieren können soll. Da müssen sehr viele Einheiten oder sehr viele Akteure in diese Richtung wollen, habe ich den Eindruck.
Ich denke, dass wir erstmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass es nicht eine Lösung gibt, um alle Probleme der Energieversorgung von morgen in den Griff zu kriegen. Vielleicht macht es Sinn, mal den Begriff der Resilienz noch mal ein bisschen näher anzuschauen. Also Resilienz ist die Robustheit eines Systems im Störungsfall. Also es geschieht etwas bewusst oder durch Unfall, was nicht der Dimension, dem Plan sozusagen des störungsfreien Betriebs entspricht. Und jetzt ist die Frage, wie robust ist das System? Crasht hier alles zusammen oder gibt es hier irgendwelche Auffangebenen? So, und dazu gehört für die Resilienz, dazu gehört auf jeden Fall mehr auch die Vorhersage, also die Analyse. Was sind die Schwachstellen? Das war da sozusagen meine strukturelle Resilienz. Dann muss ich auch die Störung einplanen. Also was mache ich denn, wenn es passiert? So ein Stück weit geschieht es ja mit diesem N-1-Kriterium. Und da muss ich eben versuchen, auch die Auswirkung zu begrenzen, sodass das System vielleicht mit Einschränkungen, aber doch noch einigermaßen das tut, was es soll. Also das heißt, Resilienz hat eine ganze Reihe von Aspekten. Nochmal ganz kurz nach Berlin. Das war ein Kraftwerk, ein sehr dezentrales Kraftwerk. Also, das heißt, es war schon sozusagen mitten in dem Bereich drin, wo der Strom, wenn man denn das zuordnen kann, auch dann eben die Hauptversorgung übernommen hat, der Strom des Kraftwerks. Also ich war schon relativ nah am Kunden dran und trotzdem ging es dann hier am Ende des Tages schief. Die ganzen Aspekte, die Christoph genannt hat, die halte ich durchaus für zielführend, dass man darüber nachdenkt, wie man die einbinden kann, weil sie kommen ja ohnehin. Also ich selber betreibe auch eine Solaranlage und die Batterie, die macht absolut Sinn, weil ich muss einfach den Strom von Mittag in die Abendstunden kriegen, weil dort ist der Hauptverbrauch bei mir und abends scheint bekanntlich die Sonne eben eher weniger im Vergleich zu Mittag. Dass ich mich damit auch zugleich einigermaßen netzdienlich verhalte, ist noch ein positiver Nebeneffekt, weil ich eben den Solarstrom mittags nicht ins Netz reinschiebe. So, und mit dieser Batterie ist ohnehin schon da. Und dass man die dann für solche Fälle nochmal nutzt, gegebenenfalls mit dem Notfallparagraf, halte ich für durchaus sinnvoll. Es wär aber nur ein Beitrag zur Erhöhung der Resilienz. Es gibt Industrieareale wie Höchst oder wie BASF. Spielt meine Batterie überhaupt keine Rolle. Also insoweit wird sozusagen mein Impact nur in meiner Nachbarschaft irgendwo zu spüren sein. Das heißt praktisch, die Gedanken, die Christoph jetzt hier genannt hat, die funktioniert halt in bestimmten Bereichen. Ich springe nochmal zum Industrieareal. Dort muss wahrscheinlich dann eher ein Reservekraftwerk mit einem Gastank oder irgendwas da sein und weniger die Batterie. Also die Maßnahmen müssen einfach
Zum Problem
entsprechend
passen.
der Herausforderung ausgesucht werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn schon so und so viele Batterien rumstehen, die einfach liegen zu lassen und für einen Resilienzfall nicht zu nutzen, wäre falsch, meines Erachtens.
Was würdest du dir dann wünschen, Christoph? Also, wenn du sagst, du wirst ja die Diskussion so ein bisschen eröffnen auch, bei welche Fragen tun sich dann dir auf oder was du dir wünschst oder was siehst du denn, was notwendig wäre, wo du gar nicht weißt, ob es jemand auch so sieht oder ob es jemand gibt, der das machen wird. Was meinst du, was fehlt trotzdem dazu jetzt so?
Also was ich mir wünsche, ist zunächst mal, dass wenn ein Ausfall wie in Berlin, ein Attentat in 5 Jahren oder in 10 Jahren nochmal passieren sollte, dass wir dann einen alternativen Weg gefunden haben, um die Folgen zu reduzieren und dass dieser Weg darin besteht, dass alle dezentral verfügbaren Erzeugungs- und Speicheranlagen
Dürfen auch sozusagen,
genutzt
auch
werden,
sozusagen, ja.
also faktisch genutzt
Ja,
werden und
ja.
demnach auch genutzt werden dürfen
Ja.
und technisch können, um möglichst einen Teil der Versorgung für einen Teil der Zeit so weit aufrechtzuerhalten, dass die betroffenen Einwohner und kleinere Geschäfte und so weiter nicht diesen Schaden haben, den sie dieses Mal haben.
Das heißt ja, wenn ich mir so das ganze Zeug kaufe, dass ich immer mit unterschreibe irgendwo, dass in solchen Fällen, ne, unser Energiesystem ist dezentral, du bist ein Teil davon und deswegen hast du auch gewisse Pflichten in diesem System. Dass das von vornherein klar ist, erstmal für
Genau.
jeden, der sich sozusagen da in so einer Rolle drin ist, der so
Genau.
eine,
Und
ja.
das bedingt letztlich drei Dinge. Zum einen, dass man es regulatorisch klärt.
Ja.
Zum anderen, dass man es privatrechtlich klärt. Sagt das auch möglich. Und zum dritten, dass es in dem Bewusstsein derjenigen, die die Konzepte machen, als ein echtes Instrument mit betrachtet, kalkuliert wird. Und man das einbezieht in seine Planung und als Alternative einfach mitführt.
Und das meinst du, macht man heute noch? Es ist noch nicht so drin. Ich meine, viele machen sich ja Gedanken über diese Dunkelflaute, was ja auch in gewisser Art und Weise ein, ne, ein Ausfall darstellt. Und da wird ja auch immer dann argumentiert, ja, wenn wir genug Speicher hätten, wenn wir das Vermaschte hätten, dann würde das das auffangen, oder würde das sozusagen überbrücken können. Da ganz viele sagen, nee, das ist viel zu groß, diese Lücke.
Ja, es ist ja, die
Ja.
Dunkelflaute ist ein ganz schönes Beispiel. Es ist ja so. Die Dunkelflaute an sich geht nicht weg und das Problem, was mit der Dunkelflaute verbunden ist, dass zu bestimmten Zeiten Strom gebraucht wird, während über einen längeren Zeitraum aber regenerativ keiner erzeugt wird, das ist real.
Genau.
Wir sehen nur, dass je kleiner die betrachtete Fläche ist, je größer das Problem wird. Wenn ich das jetzt nur auf München machen will, habe ich wahrscheinlich 30 Dunkelflauten im Jahr mit mehreren Tagen. Wenn ich das auf Deutschland mache, habe ich vielleicht noch fünf. Und wenn ich das europaweit mache, habe ich vielleicht nur noch eine.
Ja.
Und das heißt, wenn ich da die Betrachtungsfläche größer mache,
Ja.
wird das Problem kleiner. Ähnliche Denke stelle ich mir vor für dieses alternative Erzeugung oder Notstrombereitstellungsszenario,
Ja.
wo ich sage, je stärker ich diesen Zugriff auspräge, je mehr dezentrale Einheiten verfügbar sind, je besser ich das steuern kann, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zumindest einen relevanten Teil des Problems abmildern kann und dass das auch eine preiswertere Lösung sein kann, als die klassische, einfach nur das bestehende System noch weiter zu verstärken.
Also ich finde, ich finde, diese These hört sich erstmal plausibel an und also würde ich auch mal so in diese Richtung gehen wollen, gedanklich. Peter, oder was haust du da gleich einen rein? Also
Ich würde mir ganz gerne technisch nochmal drüber nachdenken.
ja, mach
Also,
mal laut, genau.
gerne. Also, wenn ich eine Dunkelflaute habe, dann ist es genau so, wie es Christoph sagt. Ich bin in irgendeiner Region, dann habe ich da, was ich 20, 30 Ereignisse,
Ja.
wo mal ein Tag kaum etwas erzeugt wird. Wenn ich auf Deutschland bin, dann sind es deutlich weniger. Und in Europa tritt es kaum mehr auf. Bedeutet natürlich, dass ich dann die Erzeugung, die halt dann an irgendeiner anderen Stelle stattfindet, wenn bei mir die Dunkelflaute ist, die muss ich dann so weit eben transportieren können, dass sie bei mir ankommt. Das heißt, also ich brauche erstmal starke europäische Netze. In der Richtung gehen wir ja, weil wir ja auch Markt wollen. Also das passt erstmal zusammen. Aber ich gehe bei der Dunkelflaute immer davon aus, dass mein System funktioniert. Insoweit habe ich praktisch eine Resilienz gegenüber, wie soll ich das formulieren, natürliche Ereignisse, weil Dunkelflauten sind eben mal natürliche Ereignisse. Die Resilienz gegen Zerstörung, die nimmt dadurch natürlich tendenziell ab. Wir erinnern uns, liegt das glaube ich schon irgendwie eher 20 Jahre, also wie 10 zurück, wo da in Norddeutschland mal eine Leitung abgeschaltet worden ist, weil da ein Schiff unten durchfahren wollte. Und diese Leitung hat dann zu einer Kettenreaktion
Pappenwerk,
geführt. Also im Klartext, es war praktisch eine Leitung, die
ne?
abgeschalten worden ist. Und dann haben wir hier halb Europa dunkel gemacht. Also sozusagen an einer Stelle das System auf dem falschen Fuß erwischt, dann habe ich eben den Blackout, den ich ganz gerne vermieden hätte. Aber dafür habe ich natürlich eine sehr, sehr hohe Toleranz in Richtung Dunkelflaute. Also das heißt, wir haben da sozusagen zwei Extreme, die oder zwei Pole, zwischen denen wir da pendeln, und die müssen wir beide eben im Blick behalten. So, und jetzt gehe ich runter und sage, okay, jetzt mache ich es ganz resilient. Und ich versuche, mein eigenes Haus möglichst autark zu machen. So, da muss ich praktisch sozusagen in meinem Haus irgendwie die Dunkelflaute überwinden, was theoretisch zwar möglich ist, aber praktisch sehr teuer sein wird. So, und dann fange ich da wieder an, etwas größere Räume abzusichern. Was natürlich wieder bedeutet, dass sozusagen dann die Resilienz in Richtung Angriff wieder abnimmt. Dafür nimmt natürlich die Stabilität wieder zu, weil ich ja wieder Überproduktion mit Mangelproduktion koppeln kann. Und was wir auch, um es dann völlig kompliziert zu machen, nicht vergessen dürfen, je kürzer ich die Zeit wähle, in der ich autark sein möchte, umso einfacher ist es zu realisieren. Also zum Beispiel in meinem Haus schaffe ich das durchaus mal, wenn meine Batterie anständig geladen ist, mal für 2, 3 Tage mit dem vorgelagerten Netz nichts auszutauschen, außer Frequenzleistungsregelung. Aber wenn ich sagen soll, ich müsste da eine Woche oder zwei machen, dann müsste ich da technisch gehörig nachrüsten. Also im Klartext, solange wir praktisch über Stunden oder was reden, glaube ich, können wir das sozusagen als Mitnahmeeffekt der Technologie, die da ist, ganz gut darstellen. Wenn es aber länger wird und gleichzeitig die Räume aus Resilienzgründen klein gewählt werden, dann wird es sehr teuer. Also das heißt, ich müsste am Ende des Tages so eine Art Kaskadenmodell mir überlegen, was passiert wenn und welche Region möchte ich denn wie lange autark halten im Fall des Falles.
Okay.
Und
Mir
vom
wird
Prinzip
ja.
her, ist das der Grundgedanke von sogenannten zellulären Systemen,
Ja, genau.
wo also immer wieder Zellen
Genau.
zusammengefasst werden, die man erstmal strukturell greift, und dann mehrere Zellen bilden dann wieder eine größere Zelle. Und entsprechend könnte ich dann praktisch bei einer größeren Zelle vielleicht einen gewissen Abschlag machen zum Thema Resilienz durch bewusst herbeigeführte Störungen, aber dafür eine größere Stabilität bei Dunkelflauten.
Ja, also ich meine, das ist wie in der Natur. Also wenn ich mir das überlege, also mir fällt da natürlich immer so das Internet ein, wo auch, ne, also das funktioniert auch, wenn da Knotenpunkte rausgenommen werden. Aber das ist halt hochgradig vermascht, dieses ganze Netz. So, wenn wir das auf Stromnetz übertragen, kommen wir wieder dahin, das ist aber mega teuer. Wenn du jetzt alles miteinander sozusagen überall eine Leitung legst, können wir nicht, ist einfach zu teuer. Da sagt der Christoph, nee, das können wir auch anders lösen. Aber ich frage mich, wie können wir das anders lösen? Eventuell, wenn wir nicht, ein paar Leitungen brauchen wir ja schon. Also wenn, ne,
Unbedingt.
so, ja.
Also, pass auf, ich glaube, das darf nicht missverstanden werden.
Ja.
Der Kollege Dr. Manfred Benthaus hat mal einen Artikel veröffentlicht, eine Studie, sehr mathematisch, sehr tief durchdacht, die sehr gut nachgewiesen hat, dass es theoretisch durchaus möglich ist, über dezentrale Versorgung und den, ich sag mal, Klingeldrahtaustausch mit dem
Ja.
Nachbarn, das Gesamtsystem übergeordnete Stromnetz überflüssig zu machen.
Also mit dem
Theoretisch.
bestehenden, sag ich, Klingeldraht, der Verteilnetz, Niederspannung, was da so rumliegt, hat er
Genau.
so. Das,
Wenn
ja.
ich sage, ich nutze das alles aus, was ich an dezentralen Kapazitäten,
Ja, das
dezentrale
ist klar.
etc.
Ja.
aufbauen kann, also
Okay.
ist nicht von heute auf morgen, aber prinzipiell wäre das denkbar.
Aha. Also,
Praktisch
ja.
haben wir, glaube ich, alle den Eindruck, ist das entweder nicht möglich oder zumindest noch ein sehr langer Weg dahin.
Ja.
Und auch eigentlich gar nicht anzustreben, weil das auch einen extrem hohen Aufwand in den dezentralen Investitionen bedingen würde. Und immer dann, wenn ich etwas bis auf 100% treiben will, wird es am
Ja.
Ende wahnsinnig teuer.
Du willst ja halt dazwischen. Du willst ja so ein
Und
Grau, ne?
wofür ich werbe, ist einfach das Gegeneinander wachsen zu lassen und zu sagen, ich nehme das bestehende System, das hat seine Stärken, das hat sich bewährt, das ist aufgebaut, das ist ja da, und baue das auch noch sachgerecht auf, so wie Peter das vorhin beschrieben hat. Ich lasse aber diese dezentrale Denkweise dagegen wachsen und schaffe damit eine Rückfallebene. Und die kann naturgemäß nicht 100% eines Idealzustands abbilden.
Ja, so.
Aber sie kann einfach die Folgen eines großen Ausfalls unter Umständen preiswerter mildern, als wenn ich das versuche, in der Denke des
Okay.
Altsystems zu tun.
Dann würde ich, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, dann lass es doch alles mal so liegen. Lass uns da nicht so viel investieren. Lass uns das sozusagen mehr auf der Software-Ebene, auf der Regulierungsebene, das mal heben, was da zu heben ist. Also was der Professor dort ausgerechnet hat, dass man das auch mal so, sag ich mal, rein, ja, auf der Ebene der Regulierung, da darf ich solche Einschränkungen sozusagen auferlegen dem Einzelnen. Kann ich das irgendwie steuern, dass du das einfach versuchst zu heben? Also, ne?
Ja,
Also,
ich sage einfach, weißt du, es gibt ja dieses Merit-Order-Prinzip im
ja,
Energiehandel, das sagt,
ja,
ich zu einem gegebenen Zeitpunkt gucke ich einfach mal, wer macht mir gerade das preiswerteste Angebot,
ja. Und das nehme ich.
und wen muss ich noch mit reinnehmen, um den Bedarf zu decken. Und dieser Teuerste, der deckt jetzt den Preis. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Zuwachs an Resilienz erreichen,
Ja.
klebt da ja quasi an jedem Prozentpunkt Resilienzzuwachs ein
Ein
Preisschild.
Preis, ja.
Und mein Werben geht in die Richtung, dass nicht unbesehen immer im bestehenden System weiter auszubauen, sondern mal zu gucken, ob ich nicht ein paar Prozentpunkte preiswerter bekommen kann auf einem anderen Weg. Und in diesem Fall wäre das der dezentrale, vermaschte Weg.
Ja.
Vielleicht finden wir beim weiteren Nachdenken noch weitere Wege und sagen, dann gehen wir doch mal eine Weile dahin, geben da Geld rein und bauen das aus. Und wenn wir da dann auch nicht mehr weiter gucken, dann gucken wir wieder, wo dann die nächst preiswerte Möglichkeit ist. Resilienz aufzubauen.
Ja, vielleicht wäre das ja mal eine Idee, dass wir mal definieren, wenn wir das hier sozusagen als kleinen Auftakt nehmen und uns mal sozusagen so ein bisschen gedanklich abarbeiten, dass wir sagen, ja, wir würden gerne mal sprechen mit jemandem aus dem Bereich oder aus jenem Bereich, den wir sozusagen hier einladen, und da uns sozusagen dem Thema so nähern. Gibt es da was, Leute, Menschen, wo ihr sagt, das wäre mal so die ersten, mit denen man sprechen müsste, auch dann, um da einen Schritt weiterzukommen? Ist das die Regulierungsecke, die man da sprechen müsste, oder ist das die technische Netzwerkecke? Was wäre so, wenn euer Auftrag wäre, jetzt das nach vorne zu bringen, wo würdet ihr als erstes hingehen, um sozusagen die Allianz zu schmieden und euch anzuhören, worum es geht oder warum es vielleicht noch nicht geht?
Ich glaube, du musst dir erstmal nochmal die technischen Optionen anschauen. Und jetzt erlaube ich mir mal, über 100 Jahre in die Vergangenheit zurückzugehen.
Gula.
Als nämlich die ersten Generatoren gebaut worden sind, damals an der einen oder anderen Stelle noch mit Dampfkraft angetrieben, und wo man die dann irgendwo in die Ortschaften gestellt hat und dann im wahrsten Sinne des Wortes den Klingeldraht da festgemacht hat, um Straßenbeleuchtung zu machen.
Ja.
So, damit begann die Elektrifizierung. Total dezentral, total dezentral.
Ja.
Da hat man festgestellt, dass der Generator da regelmäßig kaputt geht. Da hat man gesagt, okay, jetzt müsste ich einen zweiten nebenhin stellen. Und dann hat man gesagt, ja, okay, wenn ich aber die Generatoren vielleicht miteinander verbinde, dann muss ich nicht neben jeden einen hinstellen, sondern genügt einer für 10 oder 20 andere. Und das hat man dann in der Spannungsebene hochgezogen und so kam dann unser europäisches Verbundnetz zustande.
Ja.
Das bis Ende 2000, vielleicht 2010, so funktioniert hat, dass es eine sehr überschaubare Anzahl an sehr, sehr leistungsstarken Kraftwerken gab, die einfach mit entsprechenden Leitungen verbunden waren. Und wenn eines ausgefallen ist, dann gab es die anderen, die haben das aufgefangen.
Ja, also man hat immer weiter hoch aggregiert eigentlich
Genau,
aus,
genau.
ne?
Und jetzt kommen wir praktisch, jetzt gehen wir sozusagen wieder zurück zum Anfang und jetzt stelle ich mir meine Solaranlage aufs Dach.
Genau,
Das
auch
Dumme
die,
ist nur, dass diese Solaranlage volatil ist, im Gegensatz zu meiner Dampfkraft von vor 100 Jahren. Und die Volatilität kann ich aber ein Stück weit wieder auffangen, indem dass ich eine Batterie hinstelle. Die ist nur zeitlich begrenzt. Also ich werde mir keine Batterie für 2 Wochen hinstellen, sondern eine vielleicht
paar Stunden.
für einen Tag oder so oder für 2 Tage. Wie käme ich zum Beispiel jetzt wieder zurück? Jetzt einfach mal technisch gedacht. Wie käme ich jetzt wieder zurück in die damalige Zeit? Ich müsste neben die Ortsnetzstation, da müsste ich so einen kleinen Dieselaggregat hinstellen und das würde immer dann laufen, wenn die Sonne nicht scheint und meine Batterie leer ist. Könnte ich machen. Ich könnte auch vielleicht dann noch eine zweite Batterie hinstellen oder eine Kombination aus beiden. Also das heißt, ich müsste halt irgendwo chemisch gespeicherte Energie haben. Kann von mir aus auch Biogas sein, kann auch CO2-neutraler Wasserstoff sein. Dann könnte ich das auffangen. Und wenn ich da wahrscheinlich ein Preisschild hinklebe, dann wird man wahrscheinlich ganz, ganz schummrig werden, weil das einfach relativ hoch ist. So, und deswegen müssen wir versuchen, so wie Christoph gesagt hat, die Dinge gegeneinander laufen zu lassen und eben den richtigen Schnittpunkt finden, sodass das Preisschild noch akzeptabel ausfällt. Wie könnte ich sowas machen? Also ich müsste auf jeden Fall mal technisch in der Lage sein, bestimmte Regionen, vielleicht eben so eine Ortsnetzstation, eben autark, also ohne Verbindung zum vorgelagerten Netz für eine gewisse Zeit laufen zu lassen. Das bringt mich zuerst mal zu der Frage von selbstgeführten Stromrichtern, weil die Frequenz habe ich jetzt ja nicht mehr, die muss ich ja in meiner Insel jetzt selber erzeugen. Das heißt, also ich muss schon mal technisch nachrüsten. Dann müsste ich wahrscheinlich die Speicher noch ein bisschen erhöhen oder Leute motivieren, die zu Hause zu nutzen. Oder ich komme eben über kurz oder lang praktisch mit meinen Fahrzeugen um die Ecke. Ich habe mir ausgerechnet, dass also der Pool an Batterien, der über Fahrzeuge, wenn wir den mit 40 Millionen PKWs nach wie vor fahren würden und die eben elektrisch alle eine 100 Kilowattstunden Batterie haben, dass ich also praktisch die gesamte Tagesproduktion der Erneuerbaren in Deutschland da locker reinkriege. Also es ist und 80% davon steht ja immer nur rum. Also es ist eine enorme Menge. Aber trotzdem, ich muss eben diese Frequenzgeschichte, das ist eine technische Sache, regeln. Und der Rest ist dann eigentlich eher wahrscheinlich ein bisschen Digitalisierung und vor allem ganz viel Regulatorik. Nämlich, wer hat welche Rechte und Pflichten und wie greifen die ganzen Systeme rechtlich ineinander? Also müssten wahrscheinlich zuerst mal mit einem Techniker sprechen oder mit einer Firma, die uns praktisch einen Nachrüstsatz für selbstgeführte Stromrichter verkauft und anschließend mit der Bundesnetzagentur, wie wir die ganze Geschichte regulatorisch abbilden. Und dazu müssten wir meines Erachtens die Netznutzungsentgelte ziemlich ummodeln.
Also das sind, glaube ich, sehr wichtige Punkte, die man klären muss, um es jetzt praktisch auf die Straße zu bringen, wäre meines Erachtens der erste Schritt mal einem geeigneten Forschungsinstitut, das sich mit diesen Dingen auskennt, mal den Auftrag zu erteilen, das technisch, wirtschaftlich einmal durchzuprüfen, ohne die bisherigen Rahmenbedingungen als gegeben anzusehen, sondern einfach zu
Ohne.
sagen, okay, was wäre jetzt rein technisch erforderlich? Dann käme der von Peter genannte Frequenz, die von Peter genannte Frequenzfrage da mit rein. Ich bräuchte den Steuerungszugriff auf Hemmsysteme und so weiter. Vielleicht finden Sie noch ein paar andere technische Fragen, die man bei dem Zusammenhang klären sollte. Und dann steht da gegenüber ein Geldbetrag, den ich dafür aufwenden muss. Den könnte ich auch umrechnen in eine Art Kosten pro Resilienzgewinn oder pro Sicherheitsgewinn. Und wenn ich das habe, dann kann ich in eine politische, eigentumsrechtliche Diskussion eintreten, die sagt, ist das eigentlich etwas, was wir haben wollen? Und wie erweitern wir mal unseren Denkraum um diese Option?
Klingt nach
Ich
so einem.
glaube, da würde eine Meta-Analyse schon genügen,
Also es gibt sowas schon, denkst du?
weil ganz viele Institute beschäftigen sich mit dieser Frage. Und wir dürfen nicht vergessen, ist das schon ein paar Jahre her, da gab es mal die sogenannten SINTEC-Projekte, wo bundesweit solche Systeme untersucht worden sind. Jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber. Wir müssen von der Begrifflichkeit her und von der bisherigen Zielsetzung und die müssen wir unterscheiden von dem, was wir jetzt diskutieren. Diese zellulären Systeme, das ist ein Gedankengut, das bei den Technikern schon länger da ist. Und zwar kommt es daher, dass wir mit den erneuerbaren Energien zum einen mal die Anschlussleistung in den tieferen Spannungsebenen deutlich erhöhen
Und zweitens, dass diese erneuerbaren Energien volatil sind. Wenn ich die Balance immer nur im Verbundnetz machen würde, so wie es traditionell geschieht, müsste ich extrem viele Transformatoren und Leitungen bauen, um eben sozusagen jede Volatilität von jeder Quelle in das Verbundnetz überhaupt erstmal hochzukriegen. Und das ist zu so teuer. Und deswegen kam er auf den Gedanken dieser zellulären Systeme, wo man sagt, okay, lass uns versuchen, pro Spannungsebene, pro Ortsnetzstation, die Leistung, die mit der vorgelagerten Ebene ausgetauscht wird, zu minimieren. Also praktisch immer den Trafo, der das Koppelglied ist, nicht zu überlasten. So, und das könnte eben zum Beispiel sein, dass man eben Preissignale gibt, wenn ganz viele in einer Ortschaft ihre Autos vollladen, dass dann eben andere ihre Batterien freigeben. Ja? Also solche Modelle sind da, aber man geht immer davon aus, dass ein Austausch, wenngleich ein begrenzter, mit der vorgelagerten Ebene möglich ist. Und dieses Konzept wird dann praktisch als Smart Grids bezeichnet, wo man eben die Netze intelligenter macht durch Digitalisierung, sodass also insgesamt dann eben weniger Leitungsbau, weniger Transformatorbau notwendig ist, um das System stabil zu halten. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter zum Konzept der sogenannten Mikro- oder Microgrids. Das machen auch die Amerikaner. Unter anderem deswegen, weil die natürlich wesentlich höhere Ausfallquoten haben in ihrem Netz als wie wir. Und an der Stelle, und das ist der Unterschied zwischen dem, was wir bisher diskutiert haben und was jetzt kommt oder was wir jetzt unter Resilienzgesichtspunkten diskutieren, in diesem Szenario würde der Schalter an dem Trafohäuschen aufgemacht werden für bestimmte Fälle. Und jetzt muss sich das, was da drunter ist, sozusagen selber stabil halten. Da kommt nichts mehr rein. Also wir gehen von wenig kommt rein und raus auf nichts
Nichts mehr.
mehr. Und das ist nochmal eine neue technische Herausforderung. Und wir haben es bisher regulatorisch nicht mehr geschafft, diesen ersten Fall der Smart Grids abzubilden. Man fängt jetzt gerade an, dieses Thema eben anzugreifen. Aber wie gesagt, Konzepte sind hier eine ganze Menge schon entwickelt. Auch Marktmodelle. Also deswegen
Ja.
Metastudie. Wir zusammentragen, was wir haben und Mainstream herausfinden.
Und eine politische Meinungsbildung in Gang setzen, die das auf den Schirm nimmt. Denn das scheint mir tatsächlich ein unterbelichtetes Feld zu sein. Diese alternative Denkweise und Überlegung auch in einen politischen Raum mit reinzuziehen.
Aber das Problembewusstsein, meinst du, Christoph, hat doch jetzt jeder, oder? Kann
Deshalb
man.
scheint es ein guter Augenblick zu sein, das nochmal
Ja,
einzuschreiben.
genau. Weil ich glaube, das ist in vielen, ja, politischen Köpfen jetzt, ja, ganz massiv drin. Was passiert mit unserer Infrastruktur in jeglicher Form und wie machen wir die irgendwie wie sicherer?
Ja, aber es scheint mir, wir haben im Vorgespräch vorhin so ein bisschen ja darüber gesprochen, dass wir disruptive Entwicklungen auf der technischen Seite haben, wie künstliche Intelligenz, was in der Digitalisierung insgesamt passiert, hat auch schon den Charakter von Disruption. Und in unseren Gedankengängen und Verhaltensweisen jetzt eine Zeit brauchen, uns dafür zu adaptieren.
Ach so,
Und die
okay.
Möglichkeiten herauszunutzen.
Ja.
Und mir scheint auch das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ist ein Beispiel dafür, dass wir jetzt schon neue Instrumente an der Hand haben, die bestehen aus der Kombination von Digitalisierung und KI auf der einen Seite und dezentralen Erzeugungsassets auf der anderen Seite. Und wir müssen jetzt unsere Denkweise adaptieren, wie wir mit der Weiterentwicklung des
Ja.
Stromsystems umgehen. Und das zu beschleunigen, ist die Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen.
Ja. Also wir haben neue Werkzeuge und benutzen die auch irgendwie, aber gar nicht so, ja, also immer noch also abgeleitet aus oder irgendwie aus einer alten Erfahrung heraus, ne? Also ich weiß nicht, ich komme immer, ich weiß nicht, ob das Beispiel passt. Ich wundere mich immer, warum so viele junge Leute irgendwie das Telefon, ihr Handy so halten irgendwie. Die halten das immer so gerade. Und irgendwo, glaube ich, habe ich mal gelesen, dass diese Metapher, dass man einen Hörer in die Hand nimmt und irgendwie
Kennen
so,
die gar nicht mehr.
dass das langsam auswächst, ja. Und dass wir ganz viel natürlich darüber nachgedacht haben, die wir schon noch diesen Hörer kennen, die Wählscheibe, dass wir das natürlich voll drin haben und die Neuen kennen es schon gar nicht mehr. Und das ist für mich so ein bisschen so ähnlich. Die benutzen dieses Werkzeug Handy dann allein von der Anmutung her schon ganz anders. Als wir es jemals tun würden, weil ich denke immer, was machen die da? Aber nee, das finde ich ein gutes, gutes Bild. Ich meine, es ist ja auch klar, es übersteigt einfach eine ganze Zeit. Ja,
Das
also das überfordert einfach, ne, das, was.
ist ja generell so, ne?
Ja.
Wir Menschen tun uns alle schwer, dynamische Entwicklungen zu extrapolieren. Und da ist ja keiner von uns oder wenige von uns sind unschuldig bei der Frage bei den Elektroautos. Ne? Wenn man vor 10 Jahren gefragt hat, dann hieß es, na, schau doch mal, die können fast nichts, keine Reichweite, keine Ladezeit etc. Obwohl man in der Kurve der Zulassung und des Hochlaufs schon den exponentiellen Aspekt erkennen konnte,
Ja.
haben sich breite Teile selbst der Spezialisten, selbst der Automobilindustriefreunde, haben sich einfach der Wahrheit verweigert, oder der Erkenntnis verweigert, welche Dynamik da reinkommt. Und heute sehen wir einfach, was inzwischen technisch möglich ist, und wir tun uns immer noch schwer, weiter nach vorne zu gucken und zu sehen, dass in ein paar Jahren der Schwerlastverkehr, der Busverkehr, noch größere private PKWs bidirektional angebunden sein werden und welche Möglichkeiten uns das eröffnet. Das fällt uns schwer.
Ja, wird uns
Aber
ja
wir
immer
müssen,
schwer fallen, oder? Das
genau.
wird ja.
Aber wenn wir anfangen, das mit einzubeziehen, dann sehen wir auch, welche Möglichkeiten da auf uns zukommen.
Also du möchtest ein bisschen exponentielles Denken hier reinbringen in diese Diskussion. Ich weiß nicht, vielleicht manchmal denke ich auch, vielleicht liegt es in der Natur des Menschen. Das müssen, also man sagt ja auch, der Mensch kann das einfach nicht. Aber man kann ja irgendwie versuchen,
Der
dran
Workaround
zu
finden.
arbeiten. Ja, genau. Okay, also aber das, wenn ihr das hier hört, was wir hier so uns zusammen puzzeln da draußen. Also wenn ihr Ideen habt oder in die ähnliche Richtung denkt oder Aspekte habt, die ihr irgendwie beantworten könnt, die ihr verneinen könnt, die ihr exponentiell nochmal viel weiter treiben könnt, dann meldet uns euch gerne bei uns hier. Dann machen wir hier mit der Diskussion weiter, würde ich sagen.
Also einen Punkt habe ich noch, Timo.
Einen habe ich noch, ja, sehr gern.
Der mir in den Kopf gegangen ist,
Ja.
als Christoph vorgetragen hat.
Ja.
Ich meine, man kann solche Dinge durchdenken, wie wir das jetzt versucht haben.
Ja,
Wir haben sicherlich den ein oder anderen, die ein oder andere Herausforderung identifiziert. Aber ich glaube auch, dass die Zeit irgendwie, wie soll ich das formulieren, reif ist für diese Entwicklung, die wir diskutieren. Das geht mal los. Vor 5, 6 Jahren hätten wir uns einen Krieg in der Ukraine nicht vorstellen können. Für mich war aber irgendwie das Thema Krieg und Europa war vorbei.
Ja, also für mich auch. Also ich meine, ich dachte, es war irgendwie gut kalter Krieg, der ist dann abgekühlt, also der ist dann auch weg gewesen und danach war eigentlich Ende der Geschichte und
Genau.
alles ist gut, ja.
Das, was jetzt momentan im Iran geschieht, das hätte ich mir vor einem halben Jahr auch nicht träumen lassen. Also insoweit haben wir einfach viel größere Bedrohungslagen, als wir das noch vor so einigen Jahren geplant haben. So, und wenn wir jetzt in Europa so ein großes Netz haben, was wirtschaftlich optimiert ist, dann muss einfach dieser Resilienzgedanke mit hinzukommen, um auf diese Bedrohungslage zu antworten. Und eine große Chance, dies zu tun, ist auf jeden Fall die Energiewende, weil es ist ganz spannend, wenn man sich die Definition von Resilienz anschaut und die Instrumente, wie zum Beispiel eben Diversifizierung, dann findet man diese Elemente in der Energiewende auch wieder. Also Energiewende und Resilienz haben sehr, sehr viele Aspekte gemeinsam. Wenn wir jetzt weiterdenken, auch in Richtung Herausforderungen, dann glaube ich, dass als dritter Punkt die technische Innovation, der technische Fortschritt, diese Gedanken, die wir jetzt haben, ganz massiv unterstützt. Ich darf wieder über meine eigene Solaranlage kurz berichten. Ich habe die gekauft und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Batterie ist noch teuer, kaufst erstmal keine. Dann habe ich gemerkt, dass da ziemlich viel Strom ins Netz geht. Dann habe ich mir eine Batterie gekauft. Da habe ich auch wieder gerechnet und gesagt, was kann man sich da leisten? Die ist etwas kleiner geworden. Dann nach einer gewissen Zeit habe ich gesagt, puff, jetzt kannst du die Batterie vergrößern, weil sie ja ganz billig geworden, ja. So, das heißt also, heute steht da schon eine ordentliche Batterie bei mir da. Und wenn ich ganz am Anfang vielleicht mal in der Lage war, irgendwie einen halben Tag zu überbrücken, dann schaffe ich das jetzt schon mehrere Tage. Und ich kann noch ein Modul oben drauf stellen, ja. Also das heißt also, ich rüste bei mir sozusagen auf, einfach deswegen, weil die Dinger preiswerter werden. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn Frau Reich jetzt an vielen Stellen Kritik entgegennehmen muss, dass sie die Einspeisevergütung streichen will, dass das auch zu einem Nachdenkprozess führt, Bevor ich jetzt den Strom ins Netz verschenke, fällt mir da vielleicht nicht doch noch was ein, wo ich den selber nutzen kann. Also da wird sicherlich auch wieder eine Innovation kommen. Und insoweit denke ich, dass sich ganz viele Dinge momentan so entwickeln, dass sie praktisch automatisch auf diese Systeme hinlaufen, die wir jetzt beschrieben haben. Wir müssen nur schauen, dass wir rechtzeitig über diese Optionen diskutieren und den Regulierungsrahmen nachziehen, der immer so der Kitt für diese Systeme ist. Und da bin ich wieder vollkommen bei Christoph. Und am Ende des Tages müssen wir alle Elemente der Resilienz eben zusammenpacken und nebeneinander stellen, um dann insgesamt zu einer Verbesserung zu kommen.
Hast du eben gemerkt, ne, das ist schon ein Widerspruch in sich. Rechtzeitigen Regulierungsrahmen nachziehen. Weißt du, da steckt das ganze Problem eigentlich schon drin. Aber ich weiß, was du meinst, lieber Peter. Okay, sind wir am Ende mit unserem Latein bis hierher. Jetzt haben wir uns da so ein bisschen rein diskutiert. Es ist ein schwieriges Thema, finde ich. Es hat so viele komplexe Abhängigkeiten und Dimensionen. Ich bin auch gar kein Techniker. Ich bin auch immer so der Meinung, was uns die Technik bietet, warum nutzen wir das nicht? Wer steht da irgendwie auf dem Schlauch? Bin da manchmal auch immer in diesem Schwarz-Weiß-Denken gefangen, dass ich denke, ja, wenn der oder die jetzt irgendwie mal anders reagieren würde oder anders handeln würde, dann wird es besser gehen. Da bin ich auch manchmal auf dem Holzweg unterwegs und wäre gespannt, ob wir ein paar Leute hier dazu motivieren, mal hier bei uns reinzukommen und uns mal ein bisschen schlauer zu machen und uns zu helfen auf diesem Weg. Ich sage danke an euch beiden und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
Danke.
fürs Gespräch. Danke. Tschüss.